das darstellen kann, auf einer Schauspielschule zu sein. Neben dem Kinoclub haben wir ja noch zwei weitere Kinos oder mindestens zwei weitere Kinos hier in der Stadt. Im Cinestar, im großen Kino, läuft zurzeit Spider-Man, natürlich der, ich glaube, vierte Teil der neuen Marvel-Reihe. Ich bin da komplett raus.
Ich habe auch nur den ersten gesehen.
Ich habe nur den ersten, das war, glaube ich, 2019 oder so, den letzten, also noch vor der Pandemie gesehen. Also das ist auch schon 7 Jahre her. Also man merkt, man wird älter, wenn man so sagt, den letzten Film, den ich in der Reihe gesehen habe, ist 7 Jahre her.
Ist aber wirklich extrem erfolgreich und lebt natürlich auch von dem Star-Pärchen Tom Holland und Zendaya.
Und dann gibt es ja noch das Schambrowski und da gibt es auch das Open-Air-Kino im Hof vom Kalif Storch. Und zwar am 14.08., also morgen um 20 Uhr. Und zwar Wolken über Lützerath, jedenfalls die Stadt könnte man kennen,
ja,
von großen Protesten.
Ja, das ist ein Dokumentationsfilm, Dokumentarfilm. Und also viele Open-Air-Kinos dieses Jahr in der Stadt. Für Schambrowskis zeigt auch noch Open-Air-Kino Ilversgehofen. Nächste Woche startet so eine Filmwoche und da geht es Montag 20 Uhr mit Billy Elliot, I Will Dance an der Lutherkirche Magdeburger Allee los.
Und zum Abschluss, was jetzt auch noch im Cinestar läuft, Cat's Eye Wild Heart. Und zwar eine Sondervorstellung jetzt am Samstag, den 15.08. Und zwar ist eine Musikdoku über eine Girl Group auf Englisch. Und da hast du uns mal so als Abschluss unserer Filmrubrik ein bisschen Musik von denen mitgebracht. Aber bevor wir diese Musik abspielen, bedanken wir uns bei dir, Rona, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und wir wünschen euch da draußen viel Spaß im Open-Air-Kino.
Das wird schon schön werden.
Und dir danke, dass du hier warst.
Gerne.
Genau. Cat's Eye mit deren neuesten Lied Animal. You're the boss, you run the circus, baby. Take it up a notch, you're so sophisticated. Don't wanna be on a schedule, you're on your own time. Off the scale, that goes from hot to crazy. Fingernails, won't you think colors painted? Crop top and baggy jeans holding your waistline. Safe with me. Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors. They get a glimpse here on the dance floor. You move like an animal. Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors. They get a glimpse here on the dance floor. You move like an animal. I'll be gone by morning, so get your heels on the floor then. So are you with me? Be careful what you're wishing for, cause I get freaky. You make the light in the shadows glide. Your body gets twisted and tangled in mine. Love so good, how could this be free? I keep your secret safe with me. Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door.
Let's get wild.
Cat's Eye mit Animal. Hat's dich überzeugt?
Jetzt nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ich dafür in ein Kino gehen würde, um mir das anzusehen über so eine Gruppe, aber da ist ja der Musikgeschmack von jedem komplett anders.
Außerdem sind solche Musik-Girl- oder Boy-Group-Filme ja mittlerweile im Kommen. Also gerade bei K-Pop gibt es immer mal Tourfilme, wo Leute dann auch im Kino dann sitzen mit ihren Leuchtstäben und
ich denke,
da kann man gut Spaß haben.
Nach diesem großen Filmerfolg von Taylor Swift mit ihrem Film über ihre Tournee wollen das halt dann mehrere Leute nachmachen. Aber ich glaube, irgendwann hat sich das auch ausgesehen, weil wenn du jetzt nicht irgendein großes Ereignis auf der Tour hast, ist das irgendwie ein bisschen alles gleich.
Alles für die Fans.
Wir machen jetzt weiter mit dem Kalenderblatt und da habe ich anstatt Musik oder mal einen Text rauszusuchen, habe ich ein Bild rausgesucht, was Donata mal beschreiben kann. Und hier sehen wir einen Herrn in einem gewissen Gewand. Aber kannst du mal den Zuhörenden erzählen, was du da auf dem Bild siehst?
Ich gebe mein Bestes. Also wir sehen einen Herrn mit Spitzbart und einem großen roten Mantel. Er trägt ein Kreuz um den Hals, das aber so eher so an Malteser- oder Johanniterkreuz anmutet. Er hält eine rote Haube, also ich denke, das wird eine Kardinalsmütze oder so sein, weg von sich. Er setzt sie nicht auf und er steht in einem Raum, wenn man... Es gibt einen Durchgang, der nach draußen zeigt, da gibt es Bäume und ein bisschen Landschaft, aber er selbst steht eher so im Dunkeln. Seine Gewänder sind so sakral anmutend und er guckt direkt mich an, sehr wissend.
Du hast es schon vorweggenommen, es ist ein Kardinal und es ist nicht irgendein Kardinal und zwar ist das sein Geburtsname Armand Jean de Plessis.
Französisch.
Herzog von Richelieu. Das ist nämlich der sogenannte Kardinal Richelieu, der heute vor 404 Jahren, nur so im Jahre, 402 Jahren zum Premierminister des Königs ernannt wurde.
Oh, das ist aber ein Doppelamt. Kardinal und Premierminister.
Das kommen wir nochmal drauf zurück, aber in der Zeit war es nicht unüblich, dass Bischofs- und Kardinalssitze in Frankreich nicht eigentlich nach klerikalem Duktus oder Eifer vergeben wurden, sondern wirklich nach, wie will der König das, wie will der seine Macht ausspielen. Und das ist bei ihm ähnlich gewesen, denn sein Vater war eigentlich überhaupt nicht klerikal mit dabei, der war eigentlich bei dem König der zu seiner Zeit herrschte in Frankreich, hat er gegen die Hugenotten, also gegen die Protestanten gekämpft, in den sogenannten Religionskriegen in Frankreich.
Ah, da gab es einige in dem Jahrhundert.
Gab es wirklich einige in dem 16. Jahrhundert. Und aufgrund dessen wurde er quasi sehr hoch mit Ämtern beschenkt quasi und hat halt auch wirklich die Gunst des Königs damals bekommen, da er eigentlich selbst nicht adlig war. Nur seine Frau, seine Mutter war aus einem niedrigen Adel, aber schon einem sehr alten Adelsgeschlecht, aber die waren nicht so sonderlich hoch in der Rangordnung. Und seine Familie väterlicherseits, also von Richelieu selbst, die waren eigentlich erst in den letzten paar Generationen, hatten sich über Militärdienst, über bürokratische Arbeit am französischen Königshof immer weiter hochgearbeitet. Also es war eigentlich, wenn man das unschön benennen würde, es wären Emporkömmlinge.
Ja, aber das ist eigentlich total spannend, weil, also ich habe mich auch in meinem Studium viel mit der Zeit beschäftigt und das war ja damals, plötzlich kommen da Bürgerliche an die Uni und steigen auf und die Adligen müssen sich plötzlich umschauen, dass sie sich auch an die Uni anschreiben und auch bilden, weil es reicht nicht mehr, dass du einfach nur geboren wurdest und dadurch was geleistet hast, sondern dass jetzt Leute neben dir stehen, die auch was leisten und dir die Plätze wegnehmen.
Ja, und das war bei Richelieu sehr, also ich werde jetzt seinen Familiennamen benutzen, weil unter dem kennt man ihn halt. Das war bei ihm auch, denn seine Familie, zwar gehörten sie dem niedrigen Adel an, aber das Unschöne war, Richelieus Vater ist, als er 6 Jahre war, an einer Krankheit verstorben. Man geht von irgendeiner Durchfallerkrankung aus, was in der Zeit sehr üblich war, wenn man im Militärdienst im Feld unterwegs war, dass man da sehr schnell an Verdauungskrankheiten und vor allem Durchfallerkrankungen gestorben ist.
Wahrscheinlich, weil man sehr schlechten Zugang zu gutem Wasser hatte.
Schlechte Ernährung, schlechte Wasserversorgung, du bist ständig irgendwie draußen unterwegs, du kannst deine Lebensmittel nicht wirklich gut lagern, kannst sie nicht gut zubereiten, also Verdauungserkrankungen kommen da sehr schnell vor. Und sein Vater ist halt für ihn sehr jung verstorben und er war der dritte von drei Söhnen. Insgesamt war er das fünfte Kind. Er hat noch also zwei Brüder und drei Schwestern. Und eigentlich war er nicht für eine Kardinals- oder eine klerikale Laufbahn vorgesehen. Denn nach dem Tod seines Vaters und durch die Gunst des Königs hatten sie ein Bischofsamt oder einen Bischofssitz quasi zugeschanzt bekommen. Das war nur ein bisschen blöd, weil in der direkten Familie hatte keiner die Legitimierung oder den klerikalen Hintergrund, um diesen Bischofssitz wirklich formal zu leiten. Mhm. Deswegen sollte sein älterer Bruder Alphonse eigentlich in den klerikalen Dienst eingehen, ist dann auch eingetreten, hat eine klerikale Laufbahn eingeschlagen. Und eigentlich war Richelieu selbst nicht dafür vorgesehen. Sein ältester Bruder ist quasi als Höfling an den königlichen Hof gegangen und hat so ein bisschen diese politischen Machtspielchen und Intrigen mitgespielt.
Und er was man so gemacht hat in der Zeit.
Und er selbst als jüngster Sohn sollte eher so eine militärische, strategische Laufbahn einschlagen. Was ein bisschen ironisch ist, da er selbst als Kind und in späteren Jahren auch immer wieder sehr schnell an Krankheiten erkrankt. Er hatte echt keine gute Gesundheit. Aber es ist für ihn von Vorteil gewesen, dass er ja nicht selbst irgendwie als einfacher Soldat im Feld unterwegs ist, sondern er hat wirklich die militärisch-taktische Ausbildung erreicht, die dann für seinen Stand vorgesehen war. Also der war nicht dazu verpflichtet. Du gehst jetzt hier, hast eine Musket in die Hand, kriegst einen Säbel an die Seite, stell dich mal in die erste Reihe und schieß mal ein bisschen, sondern wirklich, er war eigentlich für das Taktische vorgesehen. Nur hatte sein älterer Bruder Alphonse andere Pläne. Er ist zwar im Klerikalamt geblieben, ist aber den Kartäuserorden beigetreten und hat sich komplett aus dieser Laufbahn zurückgezogen und ist als asketischer Mönch quasi seinen weiteren Weg gegangen.
Da kannst du kein Kardinal werden.
Da kannst du vor allem auch kein Bischofsamt übernehmen. Und das Problem war, alle diese finanziellen Mittel, die seine Familie damals besessen hat, kam aus den Einkünften des Bischofssitzes. Mhm. Aber die Kleriker, die in diesen doch recht außerhalb in Nordfrankreich sitzenden Bischofssitz waren, die sagten eigentlich, ihr könnt doch nicht das ganze Geld aus unserer Gemeinde rausholen. Unsere Kirche verfällt gerade, wir können gerade nicht unsere eigentlichen Pflichten nachkommen. Und die haben den größten Teil dieser Einnahmen eigentlich für ihren eigenen Wohlstand und ihr eigenes Überleben benutzt. Und da musste Richelieu quasi seine Laufbahn mit 15 Jahren, was für einen klerikale Laufbahn in der Zeit sehr, sehr spät war, ändern und hat wirklich in kürzester Zeit alle möglichen Voraussetzungen für den Eintritt in das als Priester, dann als in den ganzen Laufbahn bis zum Bischof, hat er in wirklich Rekordzeitalter oder Rekordzeit hinbekommen. Da hat ihm offenbar genützt, dass er ein sehr gutes Gedächtnis hatte. Da gibt es so ein paar Anekdoten, dass er Predigten, die er einmal gehört hat, die wirklich eine Stunde, zwei Stunden lang gingen, die hat er einmal gehört und konnte die wortwörtlich rezitieren. Also das war wirklich ein erstaunliches Gedächtnis und der Herr war auch sehr, sehr intelligent, was man von seinen Hinterlassenschaften weiß. Also er war wirklich sehr intelligent, sehr, sehr klug. Und konnte das auch einsetzen. Und das Besondere war, eigentlich hätte er bis zum 23. Lebensjahr warten müssen, um als Bischof eingesetzt zu werden. Nur war das ein bisschen eng von der Zeit. Sonst hätten mich die Kleriker vor Ort in seinem eigentlich designierten Bischofssitz rebelliert gegen ihn und seine Familie. Und er musste quasi schon mit 21 Jahren nach Rom reisen, um eine Dispensenz vom Papst zu bekommen, um dann trotz des fehlenden Alters nachweisen zu können, ich habe doch eigentlich die nötigen theologischen Grundlagen, ich bin quasi auf theologischer Ebene schon alt genug, um dieses Amt überreicht zu bekommen, was er auch geschafft hat. Der wurde mit 21 Jahren und ungefähr 7 Monaten wirklich zu einem sehr, sehr jungen Bischof gewählt. Das
kann man sich heute nicht vorstellen.
Das kann man sich nicht vorstellen. Und was auch damals nicht unüblich war, dass die Bischöfe, die zwar irgendwo in Frankreich eingesetzt waren, aber am französischen Königshof in Paris geblieben sind. Also die haben quasi formell, saßen die irgendwie in Südfrankreich, in der Normandie, irgendwo in der Bretagne, aber die saßen eigentlich mehr oder weniger am französischen Königshof, um halt ihre Machtbasis auszusetzen, weil die katholische Kirche war halt nun mal ein riesiges Machtpotenzial.
Und er hat das auch gemacht oder er ist in seiner Provinz geblieben?
Kontraintuitiv ist er auf seinen Bischofssitz dann gereist, der wirklich in der Provinz lag. Der war wirklich verarmt, weil es wirklich mehrere Jahre Religionskriege in Frankreich gab zwischen den Hugenotten und den Katholiken. Und er galt da als großer Reformer in seinem Bischofstum und hat die großen vom Konzil von Trient, Trient oder eine norditalienische Stadt, gab es halt als Antwort auf die Reformation gab es ein Konzil, wo sich die katholische Kirche quasi neu versucht hat aufzusetzen und neuere Liturgien, neue dogmatische Sachen aufgesetzt hat. Und das hat er angefangen, in seinem Bischofssitz einzusetzen. Also es war wirklich...
War er da einer der Ersten?
Er war wirklich einer der Ersten, der das wirklich flächendeckend eingeführt hat, weil es war jetzt nicht so wirklich gang und gäbe, dass in Frankreich diese Beschlüsse, die aus Italien kamen, auch wirklich konsequent umgesetzt wurden.
Aber da hat er wahrscheinlich einen guten Schritt in der Tür beim Papst.
Das auf jeden Fall. Das ist ein bisschen das Problem, wenn die Bischöfe und dann noch die Päpste immer wieder wechseln. Aber er galt halt als großer Reformer und als wirklich strenger Katholik. Er war dann auch als Vertreter des geistigen Standes oder der geistigen Stände in die Generalverwaltung, in die Generalversammlung der Generalstände eingeladen worden und fiel da durch sein wirklich diplomatisches Geschick auf. Also er war wirklich sehr diplomatisch und hat in der Folge die Gunst der Königinmutter Maria de' Medici bekommen und wurde 1616 zum Staatssekretär und erhielt 1622 dann auch die Kardinalswürde vom König. Was ein bisschen unüblich war, denn...
Kommt eigentlich vom Papst, ne?
Genau, da hat sich der König für eingesetzt, dass er zum Kardinal wird. Was aber ein bisschen merkwürdig ist, wenn man weiß, dass er in der Gunst, und zwar als Günstling der Königinmutter stand, die sich aber in der Zeit, bevor er Kardinal wurde, gegen ihren eigenen Sohn aufgesetzt hat und quasi selbst die Macht erlangen wurde. Und da hat man eigentlich Richelieu ein bisschen abgesägt, um ihn ein bisschen von der Macht fernzuhalten. Aber als es dann zu Verhandlungen zwischen dem König und seiner Mutter kam, hat man Richelieu dazugeholt und er hat es wirklich geschafft, dass die Königinmutter und der König sich wieder verstanden haben und dass die Mutter sogar an den Königshof und sogar als Beraterin des Königs wieder eingesetzt wurde.
Weil er so ein guter Mediator war.
Er hatte wirklich extrem gutes mediatorisches Geschick. Er war sehr gut in Verhandlungen und da sagt sich der König, so einen Mann sollte ich mir an meine Seite holen, der kann mir hilfreich sein. Vor allem, wenn man weiß, dass die Macht des Königs im Vergleich zu seinem Sohn, dann Ludwig XIV., war die Macht Ludwig des 13. noch relativ beschränkt. Also da konnten irgendwelche Adligen aus der Provinz konnten Steuern eintreiben, die haben die Dekrete des Königs umgesetzt oder nicht umgesetzt, das lag in deren Einsatz. Und dieses wirklich Zentrieren der Macht auf den König.
Der Staat bin ich.
Genau, das ist dann das berühmte Zitat von Ludwig XIV. Das hat der Herr Richelieu erst möglich gemacht.
Ah, er hat es so eingefädelt.
Und zwar war dann größte Voraussetzung dafür, dass die Macht des Königs zentralisiert wurde, auf einer Seite die Bekämpfung der Protestanten, da die Protestanten selbst quasi, man nennt es immer einen Staat im Staat, organisiert haben. Die hatten eine eigene Verwaltung, eigenes Militär. Und das hat er mit einer Belagerung von einer Stadt La Rochelle quasi zunichte gemacht oder dafür gesorgt, dass diese Staat-im-Staat-Organisation zusammengefallen ist.
Aber das war jetzt nicht diese Blutnacht.
Nee, das ist die Bartholomäus-Nacht. Sie fällt nicht in seine, seine Zeit. Aber durch sein Wirken wurde quasi diese prominente Stellung der Protestanten in Frankreich gekippt nach dieser Belagerung von La Rochelle und dieser wirklich Niederlage der protestantischen Truppen, kam es wieder zu Verhandlungen, wo er mit dran beteiligt war. Und er hat quasi Eingeständnis gemacht, wir verfolgen euch nicht mehr aufgrund eurer Religion, der quasi Religionsfreiheit gewährt, aber ihr müsst alle anderen Privilegien einsammeln von staatlichen Finanzen, Selbstverwaltung, Militär, mussten sie alle im Zug dafür abgeben. Was natürlich heißt, ich habe Macht konsolidiert.
Mhm.
Da waren die einen, da waren schon mal die Protestanten für den König aus dem Weg geräumt. Der zweite innenpolitische Gegner waren halt die anderen Adligen, die Provinz, Fürst und den ganzen Spaß. Da hat er es eingeführt, dass nicht die Fürsten in ihren eigenen kleinen Domänen Geld eingesackt haben, so ein bisschen Steuer eingesammelt haben, sondern er hat es geschafft, diese Einfuhr von Geld, und natürlich dann hat diesem Geld ist Macht, wie es so schön heißt, hat er geschafft, es zentral vom französischen König aus zu organisieren.
Mhm.
Also quasi die Steuereinnahmen wurden nicht mehr vom lokalen Fürsten gemacht. Das heißt, hier habe ich ein bisschen Geld und da behalte ich ein bisschen was für groß.
Das ist meine Provision.
Das ist so meins. Hatte, weil es war früher gang und gäbe, ich sammle das Geld ein und sage so sehr viel für mich selbst ein und so ein kleines bisschen gebe ich an den König weiter. Und das hat er gemacht, das ist wirklich zentral zu machen und vor allen Dingen mit Loyalisten vom König zu besetzen.
Mhm.
Seine zweite große Herausforderung war dann die Außenpolitik. Ich muss sagen, 1624, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Geschichte, 30-jähriger Krieg.
Ja.
30-jähriger Krieg und gleichzeitig war Frankreich mit Spanien im 80-jährigen Krieg zuständig. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von Spanien und dem Heiligen Römischen Reich auskennt, weiß man, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war ein Habsburger. Der König von Spanien war auch ein Habsburger. Durch Zufall war das die gleiche Person. Und das war so ein bisschen die Herausforderung in quasi das, was heute Deutschland ist, Deutschland, Belgien, die ganzen Spaß und Spanien, alles von einer Person regiert.
Und dazwischen lag
Frankreich. Dazwischen lag Frankreich und die waren so ein bisschen eingekesselt und das mochten die so überhaupt gar nicht.
Mhm.
Und deswegen haben die sich am Anfang des 30-jährigen Krieges oder in 1624 angefangen mit den protestantischen Niederlanden zu verbünden, die eigentlich auch mal spanisches Hoheitsgebiet waren, aber sich gegen halt die katholischen Übervormachtstellung der Habsburger aufrebelliert haben. Und wenn man jetzt weiß, er geht im Inneren gegen Protestanten vor, verbündet sich aber im 30-jährigen Krieg am Anfang mit den Niederländern. Und
das fasst ganz gut zusammen, dass Religion da nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Eigentlich waren es Machtspiele.
Am Anfang war das wirklich ein Krieg der Religion, aber erst man geht davon, oder man sagt so, dass Richelieu mit dafür gesorgt hat, dass es von einem religiösen Krieg zu einem machtpolitischen Krieg war. Denn die Habsburger hatten wirklich die Idee, wenn wir in diesem Konflikt gewinnen, dann ist Rom ist auf unserer Seite, weil wir halt ein katholisches Großreich aufgebaut haben. Und wir haben unseren größten Erzfeind, mit dem wir schon seit 80 Jahren im Krieg sind, die Franzosen, haben wir dann umstellt. Und das ist halt sehr einfach, wenn halt ein katholisches Land, die einzigen, die ihnen dann Hilfe hätten heilen können, wären halt die Engländer gewesen. Aber die waren
die
halt.
Die mag man ja auch nicht.
Ja, und vor allem das sind Protestanten. Mit denen würden sich die Katholiken nicht verbünden. Das hat Richelieu auch im 30-jährigen Krieg auf den Kopf gesetzt und gesagt, ja, nur weil es innenpolitisch meine Feinde sind, die Protestanten, kann ich sie ja außenpolitisch dafür nutzen, um meine anderen Feinde zu bekämpfen. Quasi der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das war quasi seine Maxime. Hat er sich mit den Niederländern verbündet, hat verschiedene deutsche Heeresführer, die eigentlich protestantisch waren, unterstützt und hat es sogar geschafft, die eigentlich protestantischen Schweden mit Gustav II. Adolf in den 30-jährigen Krieg rein zu manövrieren. Also er war wirklich ein politisches, intrigantes Genie, das es geschafft hat, seine eigene Machtstellung immer wieder im Hintergrund auszumanövrieren. Da könnte man sich natürlich fragen, warum hat er nicht selbst die Königswürde angestrebt, wenn er eigentlich so wirklich gut vernetzt war? Naja, er hätte nie eine Chance gehabt.
Er war nicht adlig, ne?
Er war halt nicht, er hat nicht die möglichen Voraussetzungen bekommen oder hätte die nie gehabt, den französischen Königsthron zu besteigen. Und die Idee dahinter, wenn ich meinem Herrscher, in dessen Gunst ich stehe, so viel Macht wie möglich auf ihn zentriere und ich habe den Einfluss auf ihn, dann gewinne ich ja auch noch auf Einfluss. Und das ist ein bisschen für mich auch positiv. Ich muss gar nicht selbst ins Rampenlicht treten, um Macht zu gewinnen. Denn
und wenn der König irgendwie abgesetzt wird, liegt es ja nicht an einem selbst.
Genau. Und diese Zentralisierung, die dann Ludwig XIV. Als absoluter Monarch geschafft hat, das geht eigentlich wirklich in der Grundstruktur, im ganzen Verwaltungsaufbau und dann auch in der Kultur und quasi Propaganda, geht wirklich schon auf Richelieu zurück.
Aber jetzt mal nochmal eine Frage zu dem Bild, mit dem wir eingestiegen sind. Warum hält er denn seine Kappe von sich weg? Also ist das auch ein Zeichen, dass er eigentlich gar nicht so sehr Bischof war?
Also er war wahrscheinlich nie wirklich das, was man einen brennenden Christen nennen würde. Aber er war schon überzeugt von seinem Katholizismus. Aber er war ein Vertreter von einer Politik von Staatsräson. Also Politik und Religion hat er getrennt. Das war auch eine große Reformation.
Laizismus.
Also das nicht wirklich, aber er hat es geschafft, Moral und Religion von politischem Handeln zu trennen. Was dann natürlich in der Zeit eine wirklich große Neuerung in der Politik war, weil damals waren viele davon überzeugt, Religion und Politik gehören zusammen. Und das war wirklich sein großer Einfluss auf die Politik der damaligen Zeit. Also man kann sich die spätere absolutistische Monarchie in Frankreich nicht vorstellen, ohne vorher Richelieu gehabt zu haben. Diese wirklich Zentralisierung auf eine Person in Form des Königs, die kann man sich ohne den Herrn nicht vorstellen. Und natürlich, er war auch ein großer Förderer der Künste. Er hat viel Musik, viel quasi Propaganda machen lassen.
Wer viel Geld hat, kann viel Geld ausgeben.
Aber er ist ja auch bekannt als in den drei Musketieren, so ein bisschen als Intrigant, als im Hintergrund agieren.
Deswegen kenne ich den Namen.
Daher kennt man ihn.
Ach, sag das doch am Anfang.
Daher kennt man natürlich auch, aber es ist auch so ein bisschen ein verzerrtes Bild. Also wenn man sich mit der Politik der damaligen Zeit auskennt, die waren eigentlich alle so, nur er hat es wirklich auf die Spitze getrieben, dass er gegen, außer zum König, keine wirklichen Loyalitätsbeziehung, oder selbst zum König. Es war nicht eine Loyalitätsbeziehung, sondern eher so eine, ich brauche dich, um meine eigene Macht abzusichern. Und vom Herrn Kardinal Richelieu kommen wir zu Punk Rock, und zwar mit Nina Hagen und Superboy. We'll be right back. Das war Hoosier mit Dinner und Diatribes. Auch nur hat ein sehr interessantes Musikvideo mit Anna Taylor-Joy, die man aus The Queen's Gambit, also das Königin Gambit, so einer... Die Schachsendung von Netflix, eine sehr gute Serie, wie man sagen muss. Und auch eine sehr gute Schauspielerin. Also es lohnt sich, das Video dazu anzusehen.
Mach ich mal, nach der Sendung. Im November 2025 startet der zweite NSU-Prozess in Dresden gegen die NSU-Unterstützerin Susanne Eminger. Verhandelt wurde darin Emingers Rolle bei einem Raubüberfall sowie die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Nun wurde am 17. Juli 26 das Urteil zu diesem zweiten NSU-Prozess verkündet. Eminger wurde zwar in allen Punkten schuldig gesprochen, das Urteil fällt aber sehr milde aus. Es ist ein Schuldspruch, der wirkt wie ein Freispruch, schreibt NSU-Watch dazu. Radio Korax sprach mit Radio Korax sprach mit Caro Keller von NSU-Watch über den Ausgang des zweiten NSU-Prozesses.
Gegen Susanne Eminger wurde eigentlich schon seit 2012 ermittelt. Trotzdem kam dieser Prozess jetzt sehr spät. Sie war angeklagt wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, nämlich des NSU, in drei Fällen. Nämlich, weil sie ihre Krankenkassenkarte zur Verfügung gestellt hat, weil sie ihre Identität eben damit zur Verfügung gestellt hat, weil sie NSU-Mitglieder zur Anmietung eines Wohnmobils gefahren hat, mit dem dann später eine Bank überfallen wurde, beziehungsweise was eben dazu genutzt wurde, zu einem Banküberfall zu fahren und von dort aus auch zu fliehen. Und sie hat ihren Namen auch für eine Bahncard zur Verfügung gestellt, die Beate Zschäpe verwenden konnte. Und genau, das war eben die Anklage. Und das Ding mit dem Wohnmobil war gleichzeitig auch angeklagt als Beihilfe zum besonders schweren Raub. Genau, das waren die Anklagepunkte in Dresden. Wenn wir uns zurückerinnern, da kam eben Anfang 2024 die überraschende Nachricht, dass die Bundesanwaltschaft Anklage erhebt gegen Susanne Eminger. Wir haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass nach dem ersten NSU-Prozess, der ja zwischen 2013 und 2018 in München stattgefunden hat, dass es da noch einen weiteren Prozess geben würde. Aber so war es dann. Dann hat das Oberlandesgericht Dresden erst abgelehnt. Die Bundesanwaltschaft hat Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt und dann musste das Verfahren eben eröffnet werden. Und insgesamt gab es eben 27 Prozesstage, an denen ErmittlerInnen geladen waren, an denen UmfeldzeugInnen der Emingers geladen waren und an denen Dinge wie André Emingers Tattoos beispielsweise in Augenschein genommen wurden. Genau, und am 17.07. gab es dann das Urteil, 2 Jahre Haftstrafe ausgesetzt zur Bewährung, eine Bewährungszeit von 3 Jahren. Es gibt eine Bewährungsauflage, nämlich Susanne Eminger muss ihre Umzüge melden, falls sie umziehen sollte, und sie muss die Kosten des Verfahrens tragen, sonst gibt es keine weiteren Auflagen. Und dieses Urteil war auf der einen Seite so ein bisschen erwartbar, also ein bisschen unwahrscheinlich war, dass über die Verurteilung ihres Ehemannes, der zu 2,5 Jahren Haft in München verurteilt wurde, dass er groß hinausgegangen wird, weil eben das Münchner Urteil damit so eine Präzedenz und Vorbild eben geschaffen hat. Trotzdem hat die Bundesanwaltschaft 4 Jahre Haft gefordert. Und warum das auch wie ein Freispruch gewirkt hat, war die mündliche Urteilsbegründung. Die Richterin hat zwar angefangen mit so Sätzen wie, ja, der NSU war die größte rassistische Mordserie, aber dann hat eigentlich ein anderer Satz so ein bisschen den Ton gesetzt, nämlich sie ist dazu hin zurückgegangen, wie ist die NSU entstanden? Und da hat sie sowas gesagt wie, ja, Beate Zschäpe hat sich erst in Uwe Mundlos und an Uwe Böhnhardt verliebt. Man kann so viele Worte finden zum NSU-Komplex, zu den Taten, zu den Betroffenen, was diese Taten ausgelöst haben, was das für die Familien bedeutet. Man kann über die Ermordeten sprechen, man kann über Behörden sprechen, man kann über alles Mögliche sprechen. Die Richterin hat sehr, sehr viel Empathie mit den Tätern und Täterinnen gezeigt letztlich und vor allen Dingen auch mit der Angeklagten an diesem Tag. Und das ist das, was diesen Tag auch für mich ausgemacht hat, dass eben nicht nur das Urteil steht, sondern diese mündliche Urteilsbegründung. Und dann sitzt man da und sieht wirklich den NSU-Komplex auf so etwas reduziert und ja, da wird einfach keine Verantwortung von dem Gericht übernommen oder es gibt da kein Interesse dran.
Ja, ich erinnere mich gut an das Interview, das wir im Februar geführt haben. Damals hast du ein ziemlich ernüchterndes Zwischenfazit gegeben. Du hast damals beschrieben, dass Susanne Eminger ihr Mitwissen abstreitet. Das überrascht ja nicht weiter. Dass eben aber auch vor allem die Befragung der Zeugen sehr lasch oder sehr, naja, wie soll man das sagen, defensiv ausfiel, dass eigentlich keine konkreten Nachfragen gestellt wurden, dass sich oft auf die Aussagen von Beate Zschäpe bezogen wurde. Und hast gesagt, dass auch einerseits sozusagen so ein Stück weit so eine Verschleppung dieses Prozesses, dass es erstmal ewig ging, bis der überhaupt angerollt ist und dann das peu à peu irgendwie verhandelt wurde und das eben in so einer arg defensiven Art und Weise, dass das eigentlich diesen Prozess so für dich charakterisiert. Hat sich das irgendwie in den letzten Monaten nochmal geändert? Also ich meine, das Urteil ist milde, also da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Zugleich ist es ein Schuldspruch. Also was hat sich da die letzten Monate nochmal getan in, naja, sozusagen dem, wie verhandelt wird eigentlich auch und wie eben neonazistische Gewalt in dem Fall benannt und erfragt wird?
Ja, im Grunde ist es so ernüchternd geblieben. Es wurden sehr viele Prozesstage einfach gestrichen. Das heißt, wir haben zwar im Februar das letzte Mal gesprochen, aber seitdem waren gar nicht so viele Prozesstage letztlich, und das Verhalten des Gerichts ist eigentlich ähnlich geblieben. Es ist trotzdem ein bisschen verwunderlich, selbst von der eigenen Beweisaufnahme ist eigentlich in diesem Urteilsspruch, es wird ja immer das Urteil verkündet und dann wird es mündlich begründet, ist in der mündlichen Begründung vieles gar nicht vorgekommen, was wir eigentlich in der Beweisaufnahme gesehen haben. Also es wurde ja schon nochmal geschaut, wie ist das bei André Eminger? Es wurden nochmal SMS ausgewertet, wo er an sein gesamtes Umfeld Silvester 2009, 2010 so einen, ja, neonazistischen Spruch eigentlich schickt. Die große Sammlung seiner antisemitischen, rassistischen, neonazistischen, NS-verherrlichenden Tätowierungen von damals wurden sich angesehen. Also da kam schon noch mal einiges sozusagen auf den Tisch, was den NSU-Komplex und auch die Unterstützung der Emingers wirklich in das rechte politische Licht rückt und eben diese ideologische Übereinkunft mit dem NSU gezeigt hat. Und davon blieb jetzt im Urteil dann nicht so viel übrig. Also letztlich hat die Richterin gesagt, naja, bei Susanne Eminger stand die Freundinnenschaft zu Beate Zschäpe im Vordergrund und nicht die ideologische Übereinstimmung. Und da würden wir auf jeden Fall widersprechen. Und gleichzeitig ging es auch viel um die Beziehung von Susanne Eminger und André Eminger, also um die Ehe, ob es da mal eine Trennung gab. Und da haben wir immer gedacht, okay, geht es ja eigentlich darum, dass es gab ja nie eine Trennung zwischen dem NSU und Susanne Eminger. Da gab es sozusagen nichts, dass wir wissen, dass die Unterstützung aufgehört hat. Sie hat also die wahrscheinlich weiter unterstützt, während sie von André Eminger getrennt war. Das hat im Urteil plötzlich gar keine Rolle gespielt. Das war dem Gericht so wichtig. Also das war so ein bisschen, ja, verwunderlich. Aber ja, es wurde überhaupt nicht mit dem nötigen Nachdruck dieses Gerichtsverfahren geführt. Es ist einfach, wenn man sich den NSU-Komplex vor Augen führt, was der alles beinhaltet und was der bedeutet und wie verheerend diese Taten waren, die Ermittlungen waren. Und dann sitzt man da bei Gericht und wenn da eine zufällige Person da reinkommen würde, wüsste die vielleicht gar nicht, worum es ginge, wenn sie einfach nur hört, was dort gefragt wird und sozusagen, was dort geantwortet wird. Also das ist schon irgendwie eine sehr große Lücke, die sich da in einem Erleben von dem, was wir eben über den NSU-Komplex wissen und was die alltägliche Arbeit und Aufarbeitung aufmacht und was wir da vor Gericht erleben, ist dann wirklich eine sehr große Lücke, die uns auch sehr verwundert. Wir reden hier ja von einem Staatsschutzsenat. Die beschäftigen sich nur mit politischen Taten. Und wir reden von einem Oberlandesgericht, wirklich eine der höchsten Instanzen in Deutschland. Und dann führt man im Grunde so einen provinziellen Prozess. Also das war schon, ja, mehr als ernüchternd, einfach wirklich überhaupt nicht dem, was man vor sich hat, angemessen.
Ja, du hast jetzt die Begründung eigentlich schon oder ein Stück weit genannt. Ich hätte jetzt auch noch mal gefragt, wie eben das Gericht dieses Urteil begründet. Gibt es da noch mehr zu ergänzen?
Ja, also das Gericht hat sich halt immer wieder im Grunde auf das Urteil in München bezogen. Ja, sozusagen, die haben dort gesagt, dort wurde der NSU beschrieben in diesem Urteil. Und wir wollten auch jetzt nicht die Angehörigen nochmal hierher holen und aussagen lassen. Das hätte die belastet. Es waren ja immer wieder Angehörige im Gerichtssaal, nur nicht als Zeuginnen geladen, weil sie Teil dieses Prozesses sein wollten, weil sie dort auch sich zeigen wollten, weil sie ihre Stimme dort auch in der Presse erheben wollten. Und ich habe sie gefragt und niemand von den Angehörigen, die dort waren, hat gesagt, dass das Gericht mal gesagt hätte, hier wollt ihr aussagen, und sie dann gesagt hätten, nein, das belastet uns zu sehr. Das heißt, das Gericht nimmt das einfach vorweg, scheidet über die Köpfe der Angehörigen weg, was für sie gut ist und was für sie schlecht ist. Und wirklich nochmal dieser Punkt von, hier handelt es sich um eine Freundinnenschaft und nicht um ideologische Übereinkunft, war natürlich frappierend. Und letztlich folgt das Gericht der Bundesanwaltschaft, aber dass sozusagen die Indizienlage, wenn man sich eben alles gemeinsam anschaut, dass man dann davon ausgehen kann, dass Susan Eminger Kenntnis hatte, dass es terroristische Taten gab. Das ist ja das Entscheidende für die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, dass man wissen muss oder es für möglich halten muss, dass solche Taten eben auch begangen werden. Und das Gericht ist dort eben der Bundesanwaltschaft gefolgt und hat gesagt, ja, sie gehen davon aus, dass Susan Eminger das gewusst hat aufgrund dessen, was eben dort alles in der Beweisaufnahme gesehen wurde. Nicht der eine Fakt, nicht die eine Aussage von Beate Zschäpe, nicht das eine Geständnis, sondern eben das. Und ganz besonders wichtig war, da auch nochmal zu sagen, das Verhalten nach der Selbstenttarnung des NSU. Wir wissen von keiner Überraschung der Emingers, die sie gezeigt hätten, als der NSU sich selbst enttarnt hat. Sie haben sich auch sehr schnell sozusagen verhalten wie mögliche Verdächtige. Sie haben Daten gelöscht, sie haben ihre Handys ausgeschaltet, das hat die Richterin nochmal gesagt. Und dann wurde ja 2012 oder 2013 nochmal bei den Emingers durchsucht und da wurde im Wohnzimmer ein Geständnis gleicher Alter gefunden, so wird das immer gesagt. Das war eine Zeichnung, auf der Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zu sehen waren. So eine Bleistiftzeichnung, darunter dann unvergessen, sozusagen in Erinnerung an Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Und noch 2015, da war der erste NSU-Prozess, lief da schon 2 Jahre, haben die Emingers ihren dritten Sohn mit dritten Vornamen Uwe genannt. Also den Namen der beiden Haupttäter eben des NSU. Und das wurde vom Gericht auch nochmal gesagt, dass es sozusagen, wenn man es nicht gewusst hätte und wenn man nicht einverstanden gewesen wäre, hätte man sich eben so nicht verhalten. Das sehen wir natürlich auch so. Wir sehen das auch so, dass Susan Eminger von diesen Taten gewusst hat, diese wissentlich und willentlich und aus ideologischer Überzeugung unterstützt hat.
Und trotzdem muss sie ja nicht in Haft, weil eben das auf Bewährung ausgesetzt ist. Welches Signal geht denn von diesem Urteil des zweiten NSU-Prozesses jetzt aus? Also wie beobachtest du, wurde es von den Betroffenen, von den Hinterbliebenen der NSU-Mordopfer aufgenommen? Und was signalisiert das auch einer neonazistischen Szene?
Dieses Urteil ist einfach die Konsequenz der letzten 15 Jahre seit der Selbstenttarnung des NSU. Der NSU ist von den Behörden nach der Selbstenttarnung systematisch klein gemacht worden. Die Bundesanwaltschaft und auch die Polizei behaupten ja, dass es sich um ein isoliertes Trio mit einem kleinen Unterstützungsumfeld gehandelt hat und haben den Blick sehr verengt, haben also überhaupt nicht in die Breite ermittelt, sondern nur das dann eben beweisen wollen. Dann wurde die NSU-Aufklärung einfach verschleppt. Das erste NSU-Verfahren hat sehr lang gedauert, dann hat das Gericht sozusagen bis zum Limit gebraucht, das schriftliche Urteil vorzulegen. Die Rechtskraft des Urteils in München, die ist erst 2021 eingetreten. Erst seitdem sitzt Beate Zschäpe zum Beispiel in richtiger Strafhaft. Und dann hat es eben nochmal 3 Jahre gedauert, bis die Anklage erhoben wurde. Das heißt, hier ist es ist wirklich verschleppt worden und immer auch das Signal an alle gesendet worden, auch an vielleicht Bundesländer, die Untersuchungsausschüsse einsetzen müssten. Ja, NSU-Aufklärung, das ist was man einfach so ein bisschen schleifen lassen kann. Und das ist total fatal, weil natürlich man braucht den Druck auf eine Aufklärung. Und deswegen konnte das Gericht dann eben nach der Zeit sagen, naja, das ist besonders belastend, so eine lange Verfahrensdauer, das wird deswegen zur Bewährung ausgesetzt. Und das sehr milde Urteil gegen André Eminger am ersten NSU-Prozess spiegelt sich im zweiten NSU-Prozess eben auch wieder, das milde Urteil oder mit der Bewährung. Hier ist eben auch eine Konsequenz aus dem milden Urteil gegen André Eminger, bei dem möchte ich nochmal daran erinnern, die Nazis am Ende geklatscht haben. Am Ende des ersten NSU-Prozesses haben die Nazis geklatscht, weil André Eminger freigesprochen wurde von Beihilfe zu einem Anschlag und damit aus der Haft auch entlassen wurde. Wurde dort applaudiert und zwar von den Neonazis. Das haben wir nicht vergessen, das haben eben auch die Angehörigen Betroffenen natürlich nicht vergessen. Und dieser Tag dort, anwesend waren Lina Bulgaridis, sie ist die Tochter von Theodoros Bulgaridis, der 2005 vom NSU ermordet wurde, und Serkan Yildirim, Überlebender des ersten bekannten NSU-Bombenanschlags. Und die haben das als weiteren Schlag ins Gesicht geschrieben, dieses Urteil, und haben gleichzeitig gesagt, natürlich, für Susan Eminger ist es hier zu Ende, aber wir machen weiter, wir wollen, dass der NSU-Komplex vollständig aufgeklärt wird. Und auch Gamze Kubaschik, die Tochter des 2006 vom NSU ermordeten Mehmet Kubaschik, hat in einem Instagram-Statement geschrieben, wie kann man so ein Urteil fällen, ohne dabei rot zu werden? Warum wird erwähnt, dass die Angeklagte Kinder hat, wird eigentlich an die Kinder der Mordopfer auch mal gedacht? Also diese Zuwendung, diese krasse Empathie, die die Richterin gegenüber der Angeklagten gezeigt hat, das ist natürlich von den Angehörigen Betroffenen sehr wohl bemerkt wurden und eben auch entsprechend kommentiert wurden. Und deswegen war dieser Tag wirklich auch niederschmetternd. Und gleichzeitig ist es natürlich immer ein Zeichen an die rechtsterroraffine Neonazi-Szene. Man kann sowas machen wie der NSU und dann sind am Ende 6 Leute vor Gericht und werden zum Teil zu sehr, sehr milden Strafen verurteilt. Susan Eminger reicht es halt auch noch nicht, sondern sie hat sogar Revision eingelegt. Das heißt, wahrscheinlich, ja, wird sich der Bundesgerichtshof dieses Urteil auch nochmal anschauen. Schlimmer werden kann es für sie nicht. Das ist gesetzlich so geregelt. Ja, das heißt, das ist auch noch nicht rechtskräftig, das Urteil.
Einerseits diese Revision müssen wir eben abwarten, was daraus kommt. Andererseits hat ja auch die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer in Dresden gesagt, keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex ziehen zu wollen. Wie ordnest du denn das ein?
Ja, wir sind sehr gespannt. Der NSU-Komplex kann weiterhin aufgeklärt werden, auch behördlich aufgeklärt werden. Und wir werden sehen, was diese Worte der Bundesanwaltschaft hier bedeuten. Sie haben sowohl gesagt, sie ziehen keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex, als auch sie sind sozusagen froh, dass verurteilt wurde, dass so eine Anklage also verurteilt werden kann. Natürlich erwarten wir von der Bundesanwaltschaft, dass es weitere Prozesse gibt und hoffen, dass diese Worte eben genau das bedeuten. Aber ob das einfach leere Worte waren, die wirklich sehr, sehr gut klingen, oder ob da wirklich was dahinter ist, das werden wir natürlich in den nächsten Monaten und Jahren entsprechend erfahren. Und gleichzeitig, ne, die Arbeit der Angehörigen der Betroffenen, der Zivilgesellschaft läuft die ganze Zeit und geht weiter. Die Angehörigen der Betroffenen haben sich in den letzten Jahren noch mal viel stärker miteinander vernetzt, treten noch mal viel stärker in die Öffentlichkeit. Das Gedenken wird noch mal anders erkämpft. Es gibt jetzt Gedenkveranstaltungen für Ermordete durch den NSU, die es vor Jahren noch nicht gab, beispielsweise in München, die eben selbst organisiert sind durch die Angehörigen Betroffenen. Das heißt, auf dieser Ebene ändert sich total viel. Und das ist auch was wir nicht aus dem Blick lassen dürfen. Ja, das war jetzt sehr niederschmetternd in Dresden. Und gleichzeitig gibt es eine gelebte Aufarbeitung und wichtige Erinnerung an den NSU-Komplex in der Zivilgesellschaft gemeinsam mit den Angehörigen Betroffenen. Es gibt das NSU-Doku-Zentrum in Chemnitz. Es wurde jetzt nochmal bestärkt, dass das bundesweite NSU-Doku-Zentrum nach Nürnberg kommen soll. Das heißt, die gesellschaftliche Aufklärung geht weiter und muss auch weitergehen. Wir ziehen keinen Schlussstrich unter den NSU-Komplex. Das war vor diesem Prozess so, das ist nach diesem Prozess so. Und diese Urteile, die lassen einen ohnmächtig zurück, aber genau das dürfen wir eben nicht zulassen, dass sie uns auch dauerhaft ohnmächtig machen.
Der NSU war nicht zu dritt. Vielen Dank für diesen Beitrag von Radio Korax. Wir hören ein Lied und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft, Asmus.
Ja, 2 Stunden gehen immer sehr schnell vorbei, auch wenn unser letzter Beitrag so ein bisschen weniger positiv war, aber
ich fand ihn trotzdem total spannend. Also gerade was es auch für die Opferangehörigen bedeutet. Ja, Dying Stars von Tors, dessen Band-T-Shirt ich gerade trage. Und ja, dann haben wir es, wie gesagt, fast geschafft.
What's become of us? Throwing down the cards we know we've lost. Spitting words that we don't mean, like gasoline. We set a fire to let it burn. We never learn, we never learn. All the wasted time written on our skin in faded lines. Just another tattooed name, not worth the pain. We failed the day we got them done, but we were young. Save your cold hello and long goodbye. All I need to know is here, reflected in your eyes. Ours is a hopeless love. You and I, we're like dying stars in the night, getting torn apart. And yet we don't regret, as we break to pieces, watch us rain it over this town. Don't be scared to shout, anger's only sadness growing loud. We could fill a river, dear, with half our tears. I think it's time we let them out and learn to drown. Maybe we won't say a last goodbye. All the words I need to hear are falling from your eyes. Ours is a hopeless love.
Eine meiner Lieblingsbands, Tors aus England. Und damit haben wir es geschafft fast. Jetzt hören wir noch ein paar Veranstaltungstipps.
Und zwar haben wir noch das deutsch-ukrainische Kulturfest am Samstag und Sonntag im Komarum beim Bahnhof. Da gibt es Musik, Tanz, Austausch und Essen vom deutsch-ukrainischen Kulturfest. Tickets gibt es an der Tageskasse und
genau, oder wer jetzt noch irgendwie Lust hat, online sich was zu besorgen. Aber ich bin ja ein Fan von Tageskassen.
Und wer dafür sich interessiert, da hatten wir beim letzten Mal unterdessen am Dienstag ein Interview, oder du hattest das Interview geführt.
Genau.
Ist auch noch auf unserer Seite zu finden, zwar mit Nina und Daniel. Und da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn euch das nochmal interessiert.
Genau, generell zur Organisation vom Fest und was Kultur bedeutet. Wer an dem Wochenende aber lieber Lust auf Natur hat, kann am Abend in den Egerpark gehen. Also ich würde sowieso generell nur rausgehen, wenn es nicht sonnig ist. Da gibt es nämlich eine Lichtinstallation mit Musik und zum Schluss sogar eine Lasershow. Und ich finde, Lasershow überzeugt mich ja weitaus mehr als Feuerwerk.
Vor allem bei den Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst hat für Samstag vor allem eine Hitzewarnung für uns rausgegeben, ist möglich. Und wer bei den hohen Temperaturen eher sich abkühlen möchte, der kann in die städtischen Museen gehen, die ab 30 Grad Außentemperaturen, sobald der Deutsche Wetterdienst sagt, freien Eintritt haben.
Haben wir ja fast erreicht. Hier im Studio sind wir bei 26,5.
Und die Stadt weist auch darauf hin, auf jeden Fall viel zu trinken bei den Temperaturen. Das kann auf jeden Fall nie schaden. Vor allen Dingen ältere Personen und kleinere Kinder sollten vor allen Dingen darauf achten, ausreichend zu trinken und wenn möglich nicht in die direkte Sonne zu gehen.
Genau, und gerade ältere Menschen haben aber oft auch nicht mehr dieses Durstgefühl. Deswegen ist es da nochmal umso wichtiger, sich vielleicht einfach eine Benachrichtigung zu stellen oder jemanden anrufen zu lassen, hast du heute genug getrunken, damit das nicht runterfällt.
Und mit diesen Veranstaltungshinweisen verabschieden wir uns von euch für dieses Mal unterdessen.
Genau, ihr hört uns das nächste Mal.